بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بجيم النام الله صلى الله عليه وسلم بمهات شكاية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبتوك دس كاين قوتي بدعا صلى الله دس محمد الله ستينا وزين جزانت است 18. Kapitel stehen geblieben, und zwar, was man beim Betreten der Moschee sagt. Abu Humayd und Abu Usaid al-Ansari berichten, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand in die Moschee kommt, soll er den Gruß über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam aussprechen und dann sagen, O Allah, öffne mir die Türe deiner Barmherzigkeit. Und wenn er hinausgeht, soll man sagen, und wenn man hinausgeht, soll man sagen, O Allah, ich bitte dich um deine Huld. Dieser Hadith, da er etwas beinhaltet, was man praktisch aussprechen soll und auswendig lernen soll, ist das da im Buch auch mit der Lautumschrift geschrieben. Und wenn man das liest, ist vielleicht nicht so gewöhnt, deswegen sage ich es einmal vor. Auf Arabisch, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Das ist beim Betreten. Und gleichzeitig natürlich auch ist eine Sunna, dass man die Moschee mit dem rechten Fuß zuerst betritt. Und beim Verlassen sagt man Allahumma inni as'aluka min fadlik, das heißt, oh Allah, ich bitte dich um deine Huld, und man gemäß der Sunna ebenfalls verlässt man die Moschee mit dem linken Fuß. Und das ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese in verschiedenen Situationen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorgemacht hat. Dadurch soll es uns nicht schwerer gemacht werden, sondern wir sollen immer viele Situationen erleben, in denen immer was eine Möglichkeit besteht, etwas zu machen, gemäß der Sunna und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nachzuahmen. Also deswegen, wenn jemand das nicht macht, ihn trifft keine Sünde und keine Schuld. Aber wenn wir dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen in diesen Kleinigkeiten, dann hilft es uns dabei, ihm auch zu folgen in Großigkeiten, wenn man das so sagen darf. Und man gewöhnt sich eben an das Befolgen und Nachahmen und das blinde Befolgen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, indem man mit solchen, sage ich mal, anfänglichen Kleinigkeiten beginnt. Ja. Deswegen hat mir gefallen, einmal hat ein Bruder hat den Islam angenommen, und dann hat ein Sheikh gefragt, was soll ich jetzt lernen, was soll ich jetzt als erstes machen? Sein Ratschlag war, du sollst erst einmal versuchen, deine Gebete alle in der Moschee zu verrichten. Ja. Erstmal die Praxis, die Umsetzung des Wichtigsten überhaupt, das ist das Gebet, und dann auch noch die Perfektion dessen. Die Perfektion dessen, denn wenn deine Beziehung zu Allah gut ist und du deinen Propheten sallallahu alaihi wasallam nachahmst, auch darin, wo er gebetet hat, nämlich in der Moschee, in der ersten Reihe, dann ist das eher ein Grund dafür, dass du auch den anderen Teile der Religion inshallah ta'ala umsetzen wirst. Dabei eine der Weisheiten, die genannt werden, warum man beim Eintreten Gottes Barmherzigkeit erbittet und beim Ausgehen Gottes Huld, weil die Barmherzigkeit, wenn wir die Wirklichkeiten in Jenseits und Diesseits einteilen, dann passt die Geschichte der Barmherzigkeit, die Rahma und die Sachen von Allah kommen eher in das Gebiet des Jenseits. Und die Moschee ist eben ein Ort, dem sich Allah nähert. Und wenn man die Moschee verlässt, dann verlässt man den besten Ort, den es auf der Welt gibt, und man begibt sich in die Welt des Diesseits. Und Al-Fadl auf Arabisch, Fadlika heißt dein Fadl. Und Fadl auf Arabisch bedeutet ursprünglich alles Zusätzliche, die Gunst. Alles, was man zu viel hat, ist Fadl. Und deswegen auch bei den Zinsen, Riba al-Fadl, dieser Fadl-Zins, der Zins, bei dem es darum geht, dass man statt 1 Euro 1,50 Euro zurückbezahlt. Ja? Das heißt, dadurch hat man diese 5 Cent, das ist der Fadl, das ist der Zusatz, den man gegeben hat. Ansonsten, al-Fadl kommt auch im Sinne von diesseitliche Güter, Tijara und wabtaghu min fadlih, strebt nach seinem Fadl, und das ist nach dem Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern passt es, dass wenn man hinausgeht, dass man sich dem Diesseits offensichtlich zuwendet, wenn man sich die Moschee begibt, dass man eben das Diesseits zurücklässt und sich dem Jenseits zuwendet. Wallahu a'lam. Aber es ist ein schöner Hinweis darauf, und das ist vielleicht das Entscheidende in der Sache, ist, dass wenn man die Moschee betritt, dass man versucht, alles abzustellen, das Handy auszumachen, zumindest den Ton wegzumachen, sich nicht ablenken zu lassen, nichts zu machen, keine Toren zu öffnen. Ja. Natürlich kann auch, ich habe gesagt, ausstellen ist noch besser, weil durch das Ausstellen öffnest du gar keine Tore, auch keine lautlosen Geräusche, die dich stören könnten. Und immer dieses Gefühl zu haben, ich muss drauf gucken, was da ist und was da steht. Oder? Das ist weit verbreitet, ich will mich da jetzt nicht ausnehmen in der Geschichte. Aber es ist halt auch eine Art Übungssache. Jeder von uns kennt, wie schwer es einem fällt, wenn man nur einmal im Jahr I'tikaf machen möchte in der Moschee Allahs, dass man sich da von all seinen gesellschaftlichen Pflichten zurückzieht und dafür sorgt, jetzt bin ich erstmal 10 Tage oder 5 Tage oder nur einen Tag gar nicht mehr erreichbar. Das ist natürlich, es geht, es funktioniert. Wenn du im Krankenhaus wärst, würde es auch funktionieren, die Welt geht weiter. Aber das aktiv zu machen von dich aus, das ist eben die Anstrengung, dafür wirst du dann auch inshallah dafür belohnt, weil du eben das Gedenken Allahs Azza wa Jal vorgezogen hast gegenüber allen anderen Sachen. Und wie dringend brauchen wir das gerade in der materialistischen Gesellschaft, in der wir uns heutzutage befinden, in der uns niemand an Allah tabarak ta'ala erinnert, wenn wir außerhalb der Moschee sind, im Gegensatz zu islamischen Ländern, sondern vielmehr die Menschen uns vom Jenseits an das Jenseits erinnern. Und in der Moschee brauchen wir niemanden, der uns noch an das Jenseits erinnert. Wir werden gleich einen Hadith auch sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das unterbunden hat, dass jemand in der Moschee etwas macht, was nicht unter die Ziele, sage ich mal, fällt, weswegen eine Moschee überhaupt konstruiert und gebaut und errichtet worden ist. Wir gleich sehen werden, inshallah ta'ala. Abdullah ibn Amr ibn As und Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Betreten der Moschee zu sagen pflegte: Ich suche bei Allah, dem Gewaltigen, bei seinem edlen Angesicht und seiner ewigen Macht Zuflucht vor dem gesteinigten Satan. Der Überlieferer Uqba sagte zu Haywa: Ist das alles, was du über mich gehört hast? Er sagte ja. Dann sagte er: Wenn man dies gesprochen hat, sagt der Satan, er ist heute den ganzen Tag vor mir sicher. In dieser Überlieferung von Abdullah ibn Amr ibn As, wir lassen ihn sein Vater zufrieden sein, lernen wir ein weiteres Bittgebet, was man spricht, wenn man die Moschee Allahs betritt. Und ich sage es auch mal kurz auf Arabisch einmal vor: A'udhu billahi al-azim wa bi wajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani al-rajim. Auf Deutsch noch einmal: Ich suche Zuflucht bei Allah, dem Gewaltigen. Erstmal wird die Zuflucht bei Allah selbst gesucht, dann wird bei seinem edlen Angesicht gesucht und bei seiner ewigen Allmacht Zuflucht gesucht. Und dann vor wem? Vor dem verfluchten und der gesteinigten Shaitan. Das ist sehr interessant, diese Zufluchtsuche des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil sie 3 Beispiele beinhaltet und diese 3 Beispiele sind von Grund auf verschieden. Das sind 3 verschiedenartige Beispiele. Das ist nicht einfach eine Aufzählung, zum Beispiel ich suche bei Allah, bei Ar-Rahman, bei Ar-Rahim. Nein, er sagte, guck mal, ob wir das zusammen herausfinden können. Ich suche bei Allah, dem Gewaltigen. Bei Allah, das heißt bei ihm selbst, subhanahu wa ta'ala. Dann bei seinem edlen Angesicht. Sein Angesicht ist eine seiner Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Und das wäre jetzt eine 2. Art, einmal bei ihm selbst und dann bei, also wir haben ja das Wesen Allahs, wir haben seine Eigenschaften, das sind die, mit denen er beschrieben wird. Und dann haben wir vor seiner ewigen Macht. Seine Macht ist auch eine Eigenschaft. Seine Macht ist auch eine Eigenschaft. Was ist denn der Unterschied zwischen seinem Angesicht und seiner Macht? Das sind zwei verschiedenartige Eigenschaften. Denn die Macht nennt man auf Arabisch Sifa Ma'nawiyya und das Angesicht nennt Sifa Khabariyya. Was ist ein Unterschied von den Unterschieden zwischen diesen 2 Arten von Eigenschaften? Die sogenannten, inhaltlichen Eigenschaften, bedeutsamen Eigenschaften, Eigenschaften übertragenen Sinne, wie seine Macht, wie seine Großzügigkeit, wie seine Barmherzigkeit. Diese Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala lassen sich manchmal oft, häufig, durch Nachdenken, durch Überlegen, durch Nachsinnen herausfinden. Ja? Also das heißt also zum Beispiel das Wissen Allahs subhanahu wa ta'ala. Wenn ich seine Schöpfung betrachte, weiß ich, dass Allah Wissen hat. Wenn ich sehe, wie er umgeht mit den Giganten unter den Menschen und den Überheblichen und was er mit ihnen macht und wie er das zu den Menschen oder zu den Menschen, die bei Allah am Tag der Auferstehung am meisten verabscheut sind, sind diejenigen, die sich genannt haben König der Könige. All diese, was ich da jetzt genannt habe, bezeichnet Allahs Macht. Das ist ein Hinweis auf die Macht Allahs, tabarak wa ta'ala. Dann gibt es Eigenschaften Allahs, azza wa jal, auf die man nicht durch Nachdenken kommen kann. Ich kann die nicht wissen, es sei denn, Allah im Koran oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns in der Sunna darüber berichtet. Und das sind die sogenannten Sifat Khabariya. Khabariya kommt vom Wort Khabar. Khabar ist die Nachricht, die Überlieferung. Das heißt, ich kenne diese Eigenschaften, weil sie uns berichtet worden sind, weil sie uns überliefert worden sind. So, das ist der, deswegen, es ist hier also wirklich ein genialer Hadith. Ich will euch nur damit sagen, und das sehen wir in diesem Hadith und auch in anderen Überlieferungen, dass wenn der Prophet a.s.w. etwas aufzählt, dann war das nicht einfach so eine Aufzählung, unser einer, wie er das normalerweise macht, um einfach nur, sage ich mal, die Minuten zu füllen, sondern er hat das gewählt, diese Worte sind gewählt. Ja? Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Wenn man im Gebet betet und zwischen den beiden Niederwerfungen sitzt, dann gibt es zum Beispiel ein Bittgebet, das überliefert worden ist, also Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Okay? Das ist ein Bittgebet, man spricht zwischen den beiden Niederwerfungen. Ein anderes bekanntes ist natürlich Rabbi gfirli, mein Herr verzeih mir. Okay? Aber dieses hier, Rabbi gfirli, warhamni, 2, wajburni, 3, wahdini, 4, warzuqni, 5. Wenn wir das uns anschauen, hat das auch eine, das ist zumindest die Version von Sahih Muslim, okay? Hat das auch eine logische Reihenfolge. Also erstmal, Irfir heißt verzeih. Und Irhamni heißt erbarme dich meiner. Okay? Die Sünden sind Grund dafür, dass man keine Barmherzigkeit von Allah bekommt, dass man von ihr ausgeschlossen wird. Ja? Deswegen sagt er, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُوسِي السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِتْرَارًا. Das heißt, ich sagte, also es geht um Nuh a.s.w., er sagt zu seinem Volk, bittet euren Herrn um Verzeihung, denn er verzeiht die Sünden häufig, dann wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden. Okay. Und der Regen ist eine der Rahmah, eine Art der Barmherzigkeit Allahs zweifellos. Das heißt, bittest du Allah um Verzeihung, erhältst du seine Barmherzigkeit. Das ist Grund dafür. Denn du weißt nicht, wie viele Sünden Grund dafür sind, dass du abgeschimpft wirst von seiner Barmherzigkeit. Wajburni bedeutet, tröste mich. Weil ein Mensch, der Sünden begangen hat, braucht den Trost. Ob ihm verziehen wird oder nicht verziehen wird, aber besonders nachdem er um Verzeihung gebetet hat, sieht er seine Sünde ein und erkennt, nachdem Allah ihm seine Barmherzigkeit zuteilt, welchen Fehler er wirklich begangen hat und wie schlimm es ist, was er da gemacht hat. Denn er betrachtet, wie wir immer sagen, er betrachtet nicht die Sünde, weil die Sünde an sich stört Allah nicht. Also es gibt keine, also im Sinne von, es gibt keine Sünde, durch die man Allah subhanahu wa ta'ala schadet. Allah subhanahu wa ta'ala braucht weder unsere guten Taten, noch stören unsere schlechten Taten. Und deswegen braucht der gläubige Mensch, der das eingesehen hat, was er gemacht hat, jemanden, der ihn tröstet, nachdem er seine Sünde eingesehen hat. Dann wahdini. Ihdini bedeutet auf Arabisch, leite mich recht. Leite mich recht, Rechtleitung brauchst du im Diesseits und im Jenseits. Es ist ein Zwischending zwischen Diesseits und Jenseits. in diesem Leben brauchst du die Rechtleitung, ist ja klar, in diesem Leben brauchst du die Rechtleitung, weil das der Weg zum Jenseits ist. Wenn du in diesem Leben zum Gebet geleitet wirst und zum Fasten geleitet wirst und zu der Moschee geleitet wirst, Alhamdulillah, dann wirst du in diesem Leben Gutes sehen und im Jenseits entsprechend das ernten. Dann, das ist so, und Ihdina und die Rechtleitung bittest du auch nicht nur in Bezug auf also Diesseitliches, dass du also, dass Allah dir den Erfolg verleiht, eine Arbeit zu haben, die halal ist, dass eine Ehefrau, die gibt, die rechtschaffen ist, Kinder gibt, die für dich nach deinem Tod um Verzeihung bitten für dich und so weiter und so fort. Aber die Rechtleitung auch im jenseitlichen Sinne, im religiösen Sinne, dass Allah dich zum Islam leitet. Das als Zwischenstück. Und dann als letztes kommt Warzuqni. Warzuqni heißt zum Beispiel versorge mich. Und meistens ist natürlich der Begriff Rizq und die Versorgung wird meistens verwendet im Zusammenhang mit dieszeitlichen Dingen. Also selten sagt man Urzuqni al-Jannah, ja, also versorge mich mit dem Paradies, obwohl das natürlich die beste Versorgung ist. Aber meistens, wenn wir über Rizq sprechen, meint wir doch damit eher etwas in diesem Leben. Allah weiß am besten Bescheid. Also auf jeden Fall sehen wir in diesem Hadith und im anderen Hadith und auch in anderen, dass diese Reihenfolge, erst recht natürlich, wenn sie im Koran Karim kommt, ja, dass dahinter eine große Weisheit steht. Nachdem der Überlieferer diesen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, das heißt, Haywa, dann sagte Uqba zu ihm, der über ihm steht, also in der Überlieferungskette, ist das alles, was du über mich gehört hast? Sagte ja. Das heißt, offensichtlich hat er nur einen Teil mitbekommen von dem, was er erzählt hat. Und dann hat er ihn getroffen und dann hat er ihm gesagt, sinngemäß, der Hadith geht aber noch weiter. Es geht noch weiter, ich habe noch einen zweiten Teil erzählt. Und zwar, wenn man dies, also über die Uqba überliefert, das über Abdullah ibn Amr al-As, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man dies gesprochen hat, sagt der Satan, er ist heute den ganzen Tag vor mir sicher. Wie kommt es zu solchen Situationen, dass Hadithe manchmal unvollkommen überliefert werden? Es gibt viele Gründe dafür. Also ein offensichtlicher Grund ist, dass der Überlieferer nicht immer alles erzählt. Also ich muss ja nicht immer, wenn ich heute einen Unterricht über einen Hadith halte, alles sagen, was mir dazu einfällt oder alles sagen, was ich darüber gelernt habe, sondern ich kann das verteilen in verschiedenen Sitzungen. Du bist mal da, mal bist du nicht anwesend und so weiter und so fort. Oder damals war es ja auch nicht so, dass man damals haben die Leute direkt gehört und aufgeschrieben und vielleicht hat er den zweiten Satz nicht mitbekommen, nicht gehört, musste nach Hause gehen, was weiß ich. 19. Kapitel. Das war beim Betreten der Moschee. Abu Qatada berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand in die Moschee kommt, soll er 2 Rak'a verrichten, bevor er sich hinsetzt. In dieser Version heißt es zusätzlich, danach kann er sich hinsetzen oder eine Sache erledigen, die er vorhat. Aus diesem Hadith ergibt sich, dass es Sunna ist, bevor man sich in die Moschee hinsetzt, dass man ein Gebet verrichtet, das aus mindestens 2 Rak'a besteht. Und nur die Frage ist, es gibt verschiedene Themen, die man dazu stellen könnte, aber eine davon ist, gibt es ein Gebet, das man sozusagen Moschee-Begrüßungsgebet nennen kann? Oder geht es lediglich darum, dass man sich nicht hinsetzt, bevor man gebetet hat? Okay? Der Unterschied ist offensichtlich, denn nach der ersten Ansicht würde man sagen, du kommst in die Moschee, du betest erst einmal 2 Rak'a dafür, dass du die Moschee betrittst. Und danach bittest du dein Sunna-Gebet vor dem Dhuhr zum Beispiel oder dein Fard-Gebet oder was auch immer. Aber offensichtlich ist mit diesem Hadith gemeint, dass man sich nicht hinsetzt, ohne gebetet zu haben. Und deswegen, wenn man in die Moschee kommt und ein Fard-Gebet wird zum Beispiel gerade verrichtet und man betet mit den Leuten mit, dann braucht man nicht danach aufstehen und noch einmal beten, weil man nicht zuvor gebetet hatte. Ja, das ist also, entnehmen wir aus dieser Angelegenheit. Und auch nächste Frage ist, was ist, wenn man die Moschee betritt bei Nacht und man möchte einen Raka'a Witr beten? Das ist so die Mindestversion, die man machen kann bei Witr-Gebet. Darf man sich danach hinsetzen oder nicht? Also die offensichtliche Hadith-Bedeutung sagt zwei Raka'a. Das heißt, dann füg nochmal zwei dazu, hast du deinen Schäfer gebetet und deinen Witr und danach setzt du dich hin und dann bist du aus dem Schneider. Man könnte natürlich auch sagen, dass dieser Hadith das anspricht, was meistens der Fall ist. Denn wann betritt man schon die Moschee nach dem Eschal-Gebet? Also das ist eher selten. Allah weiß am besten Bescheid. Entscheidend ist, dass in einer anderen Version heißt es sogar, wenn man, also in einer anderen Version des gleichen Hadithes von Abu Qatada, radiallahu anhu, wenn man die Moschee betritt, während der Imam predigt, das heißt, während der Imam am Freitag predigt, soll man zwei Raka'a beten, bevor man sich hinsetzt und sich dabei kurz fassen. Ja. Weil das auch, weil hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Manche von ihnen sagen, da das Zuhören der Khutbah verpflichtend ist, soll man die zwei Raka'a unterlassen, bevor man, wenn man die Moschee betritt, während der Imam im Predigen ist. Ja. Diese, zum Beispiel das, diese logische Beweisführung ist nachvollziehbar. Hat eine gute Begründung, ja. Aber ja, wenn natürlich ein Hadith dieser Begründung widerspricht, dann hat der Hadith Vorrang. Man sollte nicht diese Hadithe, so verbiegen und so verdrehen und versuchen umzuinterpretieren, dass sie mit dem übereinstimmt, was man gelernt hat. Sondern man sollte die Hadithe so nehmen, wie sie sind. Und auch, also das hat man ein bisschen, das hat man, also manchmal gibt es so eine Art übertriebenes Formulieren, du kannst aus einem Hadith alles machen. Also wenn du übertreibst bei der Interpretation und dann kannst du alles draus machen. Weil es gibt zwar immer so zwei Extreme, ja, aber das liegt in der Natur des Menschen offensichtlich. Der eine nimmt einen Hadith wortwörtlich und denkt überhaupt nicht über die Bedeutung des Sprechers nach, was könnte er gemeint haben und was waren die Umstände. Und der andere erfindet Umstände dazu, die sein könnten, und entwertet manche Beweisführung aus der Überlieferung. Also eine Sache, ich sage das deswegen, weil das auch tatsächlich auch so gemacht worden ist von manchen, die gesagt haben, man muss sich hinsetzen und dem Imam zuhören. Die haben gesagt, hiermit ist gemeint. Thomas auch aufgrund von Überlieferung, also ganz aus dem Ärmel gezogen ist es auch nicht. Ja. Die haben gesagt, gemeint ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ist die Situation gewesen? Der Mann kam rein, hat sich hingesetzt, dann hat er ihn gefragt, hast du zwei Raka'a schon gebetet? Dann sagte er, nein. Dann sagt er, steh auf, bete zwei Raka'a und fasse dich dabei kurz. Manche sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nur deswegen gemacht, weil diese Person arm war. Und er wollte, dass er aufsteht und gesehen wird, damit die Menschen für ihn spenden. Wenn das der Fall wäre, ja, dann wäre das ein sogenannter Waqi'at Ayn. Das heißt, es wäre eine Situation, die nur für diese Person in Klammern und ihresgleichen gilt, aber keine allgemeine Bedeutung hat für die anderen. Richtig? Und schon hättest du die Beweisführung hier annulliert. Nur, das bedarf natürlich eine Überlieferung, die authentisch ist und so weiter und so. Ja. Also sowas ist eine übertriebene Beweisführung, wenn es dafür keine klaren Überlieferungen gibt. Deswegen richtigerweise, wenn man dieser Hadith ist allgemein. Ja, wenn man die Moschee betritt, soll man das machen. Meinungsverschiedenheit bekannterweise gibt es natürlich bei den sogenannten verbotenen Zeiten. Wallahu tabarak ta'ala. 20. Die Vorzüglichkeit, in der Moschee zu sitzen. Das passt heute, Alhamdulillah. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel beten für jeden von euch, solange er sich an seinem Gebetsplatz befindet, an dem er gebetet hat, solange er nicht sein Wudu verliert oder aufsteht. Sie sagen, O Allah, vergib ihm, O Allah, erbarme dich seiner. lesen wir die nächste Überlieferung dazu. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, ihr befindet euch so lange im Gebet, wie das Gebet euch aufhält und euch nichts davon abhält, zu eurer Familie zurückzugehen, außer das Gebet. In der nächsten Überlieferung ebenfalls berichtet uns Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Diener befindet sich im Gebet, solange er an seinem Gebetsplatz auf das Gebet wartet. Die Engel sagen, O Allah, vergib ihm, O Allah, erbarme dich seiner. Solange er nicht weggeht oder den Wudu verliert. Es wurde gesagt, was bedeutet es, den Wudu zu verlieren? Er sagte, indem man einen Wind fahren lässt, ohne oder mit Geräusch. Und in der nächsten Überlieferung sagte Abu Huraira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer zur Moschee kommt, bekommt genau das, wofür er gekommen ist. In diesen Überlieferungen sehen wir, dass, stellt euch vor, wir haben zwei verschiedene Situationen. Situation Nummer 1, jemand kommt in die Moschee und praktiziert die Sunna, die wir gerade eben gehört haben. Betet zwei Raka und setzt sich hin und wartet auf ein Fardgebet. In diesem Fall sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, beten die Engel für einen, solange man an diesem Gebetsplatz sitzen bleibt und weder aufsteht noch sein Wudu verloren hat. Und man erhält hierdurch den Dua von Engeln, deren Bittgebete mit Sicherheit nicht zurückgewiesen werden. Allahumma ghfirlah, Allahumma rahmah. O Allah, verzeih ihm seine Sünden, O Allah, erbarme dich sein. Und das ist eine Sache, die uns auch dabei, inshallah, hilft, wenn wir uns in der Moschee aufhalten und zwischen dem Adhan und der Iqama auf das Gebet warten. Darauf warten, dass der Imam kommt. Manchmal verspätet sich der Imam, manchmal geht es schneller, manchmal geht es ein bisschen langsamer. Wie dem auch sei, diese Situation, du befindest dich bereits wie in einem Gebet, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir dieses Versprechen gegeben hat. Und ich meine, was wollen wir denn mehr? Normalerweise durch unsere Gebete möchten wir, dass wir, bitten wir zu Allah, O Allah, verzeih uns. Oder sehr oft gehen wir zu anderen Menschen, von denen wir uns erhoffen, dass sie rechtschaffen sind, und wir sagen zu ihnen, bitte mach Dua für mich. Oder ihr hört jemanden, der jetzt bald inshallah zu Hajj geht, und du sagst ihm, bitte, wenn du bei der Kaaba bist, dann mach Dua für mich. Ja, weil wir glauben, dass er dadurch Gott näher kommt, indem er sich seinem Haus nähert, dort betet, statt hier betet, sage ich mal. Ja. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dass ein Engel Allahs Azza wa Jal für dich deine Gebete verrichtet. Das ist die Sache. Der eigentliche Grund, warum du gekommen bist zum Gebet, ist doch nichts anderes, als dass du möchtest, dass Allah dir deine Sünden verzeiht, und du möchtest darüber hinaus Allah dich deiner erbarmt. Also alles Gute möchtest du von dem Haben, subhanahu wa ta'ala. Und genau das bekommst du von jemandem, dessen Bittgebet eher erhört wird als dein eigenes. Deswegen hab Geduld, üb dich in Geduld, werde nicht zornig, werde nicht sauer. Das ist das Beste, wo du dich gerade drin befindest. Und wenn du dein Inneres auch noch bekämpfst, weil deine Brust eng wird und es dich anstrengend ist, dann übst du dich in Geduld und Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. In der anderen Überlieferung, in der 470. die wir auch schon gelesen haben, und auch in denen danach, befindet sich ein Hinweis auf die Absicht. Und wenn wir über die Absicht sprechen im Islam, dann wissen wir, dass das Thema der Absicht, Al-Niyyah, eine sehr große Bedeutung einnimmt. Und so groß, dass mehrere Imame ihre Werke mit dem berühmten Hadith von Umar ibn Khattab über den Propheten sallallahu alaihi wasallam eröffnet haben, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Taten werden immer mit Absichten begangen, innama a'malu binniyat, wa likulli imrin ma nawa. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Nur, das ist der vielleicht bekannteste Hadith, aber gibt es auch andere? Es gibt zahlreiche, unzählige Hadithe, und auch Ayat aus dem Koran, die auf die Wichtigkeit der Absicht hinweisen. Und in diesem Zusammenhang lesen wir in dieser 470. Überlieferung, er sagte, ihr befindet euch so lange im Gebet, wie das Gebet euch aufhält und euch nichts davon abhält, zu eurer Familie zurückzugehen, außer das Gebet. Für Allah kennt die Absicht. Allah weiß, warum du sitzt hier zwischen Dhuhr und Asr oder zwischen Asr und Maghrib. Die Absicht hat einen riesengroßen Einfluss auf die Belohnung. Ja. Wir haben vorhin gesprochen über jemanden, der in die Moschee kommt. Und wir haben gesagt, wenn das Fardgebet bereits schon am Laufen ist, dann willst du kein Tahiyat al-Masjid, dieses Moschee-Begrüßungsgebet. Aber beabsichtige in deinem Herzen, wäre dieses Fardgebet nicht schon am Laufen, würdest du dieses Gebet verrichten. Oder wenn du ein Nafila-Gebet machst vor dem Fardgebet, beabsichtige beides zusammen. Das Sunna-Gebet vor dem Dhuhr, zum Beispiel mit dem Tahiyat al-Masjid. Damit Allah dir die Belohnungen beider Ibadat aufschreibt, als hättest du beide einzeln verrichtet. Weil dieser Hinweis auf die Absicht, liebe Geschwister, ist von großer Bedeutung. Ich möchte mich und euch immer wieder daran erinnern, weil man das oft vergisst. Und gerade in der letzten Überlieferung von diesem Kapitel 472 sagte er sallallahu alaihi wasallam, man ata al-masjid li shay'in fa huwa hadduhu. Wer zur Moschee kommt, bekommt genau das, wofür er gekommen ist. Also achtet auf eure Absichten. Wer gekommen ist, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, um nach seinem Antlitz zu streben und nach seiner Zufriedenheit, seinem Angesicht, der behält genau das am Tag der Auferstehung. Wer gekommen ist, Gott bewahre, wie die Heuchler, um gesehen zu werden, der bekommt genau das, wofür er gekommen ist. Und wer gekommen ist, umgekehrt genauso, wer gekommen ist zur Moschee, um zu beten und einem Unterricht zu lauschen, der bekommt die Belohnung von dem einen und dem anderen. Gerade denk mal daran, wie oft es passiert, dass du etwas versuchst zu machen und danach wirst du daran gehindert. Du wirst danach gehindert. Deswegen beabsichtige die Sachen immer im Voraus. Ja. Auch wenn du, auch bei größeren Sachen, wenn einer dich fragt, zum Beispiel, hast du vor, zu Hajj zu gehen, hast du vor, Umrah zu machen, sag nicht von vornherein, nein, sag nicht, oh, warum nicht, wenn Allah die Türe dafür öffnet, dann gerne mache ich das bei Ihnen, der Subhanahu wa ta'ala. Überlass die Sache Allah, dein Herz zu leiten und lehn das nicht von vornherein ab, wenn jemand dich zu etwas Gutem aufruft. Wallahu a'lam. Gucken wir uns das 21. Kapitel an, weil wir vorhin darauf bereits hingewiesen haben. Es ist verpönt, in der Moschee nach einer verlorenen Sache auszurufen. Abu Huraira berichtet, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, wer jemanden hört, wie er in der Moschee nach seiner verlorenen Sache ausruft, so soll er zu ihm sagen, möge Allah es dir nicht zurückbringen, denn die Moscheen wurden nicht für solche Zwecke gebaut. In dieser Überlieferung ist der Hinweis, wie wir vorhin schon erwähnt haben, darauf, dass die Moscheen dafür gebaut worden sind, Allahs Azza wa Jal zu gedenken. Diese Moscheen sind gebaut worden, damit Allah alleine darin gelobt priesen wird. Diese Moscheen sind nicht dafür gebaut, andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anzurufen. Deswegen sagt er, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und dass die Moscheen für Allah alleine sind, so ruft darin niemand anderes an als ihn. Und auch wenn es in manchen Überlieferungen was anderes ist, war das am Anfang des Islam. Aber diese Ayah hat diese Sachen verboten. Und deswegen, das bedeutet natürlich nicht, dass man in der Moschee nicht auch andere Sachen machen darf, die dem Allgemeinwohl dienen, dass man in der Moschee, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Moschee auch manchmal Streit darin geschlichtet hat, zum Beispiel. Ja? Oder Leute übernachtet haben, gehaust haben, weil sie keine Unterkunft hatten, wie Ahl al-Suffa in einem Teilbereich der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das sind Ausnahmen, aber es geht darum, wir wollen nichts in einer Moschee machen, wozu die Moschee oder weswegen die Moschee im eigentlichen Sinne nicht gebaut worden ist, damit eben diese Häuser die Eigenschaft der Güte behalten. Das heißt, warum sind diese Moscheen die besten Plätze auf der Erde? Weil eben darin Allahs gedacht wird. Und je mehr das der Fall ist, desto eher sind darin die Engel anwesend und damit die Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und je weniger, desto was macht denn dieser Ort aus? Ist es der Teppich? Ist es die Wand? Sind es die Gebetslinien? Nein, sicherlich nicht. Sondern es ist eben, dass hier in diesen Häusern Allahs so viel gedacht wird, wie an keinem anderen Ort der Welt. Das macht diese Häuser so wertvoll. Und je weniger das der Fall ist, desto mehr verlieren sie an Wert. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith nicht darauf hingewiesen hätte, dass man nach verlorenen Gegenständen der Moschee nicht ausrufen soll, dann würden die Leute, hätte er dadurch eine Tür geöffnet. Und deswegen sieht man leider in vielen Moscheen heutzutage, dass viele Sachen gemacht werden in der Moschee, die vom Gedenken Allahs Azza wa Jal abhalten und nicht wirklich zum Kern der Moschee dazugehören. Ja? Und die Leute haben immer gute Absichten, aber man muss immer überlegen, egal was man macht, warum haben die Leute das früher nicht auch so gemacht? Ja? Also heutzutage in vielen Moscheen werden Sachen aufgehängt, zum Beispiel bestimmte Adhkar, ja, bestimmte Gedenksprüche, die man aufsprechen soll. Zum Beispiel die Adhkar nach dem Gebet. Oder zum Beispiel, wenn du das weiterführst, wenn du diese Tür einmal öffnest, dann morgen hängen wir auch Suratul Fatiha auf an der Wand, damit die Leute, die Fatiha nicht hören, sie ablesen. Und dann die Leute, die Qul Allahu Ahad nicht können, hängen sie. Ja. Irgendwann wird die Moschee eingekleidet mit Koranversen. Und die Religion ist viel einfacher als das. Also keiner von dir hat das verlangt. Du sollst in deinem Gebet dich konzentrieren, dahin schauen, wo du hinschauen sollst und dich nicht ablenken lassen. Du kannst eine Sura nicht auswendig, dann gewiss bald eine Sura, die du auswendig kannst. Du kennst die Fatiha noch nicht auswendig, dann lobpreist du eben Allah subhanahu wa ta'ala, solange bis du sie irgendwann mal inshallah nach und nach gelernt hast. Weil die Religion ist einfacher als das. Weil man muss immer, wie gesagt, immer die Frage stellen, hätten die Leute früher das eigentlich auch machen können? Wenn ja, warum haben sie es nicht gemacht? Vielleicht gab es einen Grund und man sollte nicht zu voreilig urteilen. Also weder zu voreilig urteilen, dass man es dann macht, und auch zu voreilig urteilen, dass man Sachen verunglimpft. Denn es ist immer schön, wenn man auch hört, was andere Gelehrte auch zu sagen haben in einem Zusammenhang. Gerade wenn man weiß, dass in einem Ort auch Gelehrte sind und sich auskennen, dass man ihnen nicht zuvor eilt. Ich würde sagen, damit ich euch nicht zu sehr auf die Folter spanne, weil das nächste Kapitel ist ein bisschen lang, das 22. Begnügen wir uns heute im Idhnillahi subhanahu wa ta'ala damit. Wallah, tabarak ta'ala a'lam, sallallahu wa sallam, baraka al-Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, tasliman kathira.